Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Und heute gibt es wieder eine Special Edition Türmer trifft. Ja, und wen trifft Türmer denn heute? Ja, ich freue mich total, einen ähnlichen Veteranen wie mich zu begrüßen, nämlich Frank Wacker. Und gegenüber dir, Frank, komme ich mir vor wie so ein junges Hühnchen. Ne? Also ich bin ja gerade mal gut 20 Jahre im Geschäft. Also seit 20 Jahren bin ich Langstreckenwanderin, habe mittlerweile so knapp 70.000 Kilometer geschafft. Aber du betreibst deinen Job noch viel länger. Ich glaube, seit 30 Jahren bist du jetzt schon beruflich mit Outdoor verbandelt.
Genau, also seit über 30 Jahren teste ich Ausrüstung für Outdoor. Aber auch davor war es schon so letzten Endes, dass mich Ausrüstung immer interessiert hat und ich halt gemerkt habe, okay, wenn die Sachen besser funktionieren, wenn der Rucksack komfortabler sind, dann macht's Wandern einfach mehr Spaß.
Ja, du hast ja auch eine ähnlich wilde Laufbahn wie ich, das hätte man jetzt nicht vorausgesehen. Also ich komme ja ursprünglich mal aus dem richtig Business, ich war mal Geschäftsführerin, habe eigentlich mal Werbung und Marketing studiert und du hast auch viele Schleifen gezogen, ne? Du hast mal Bauingenieur so halb studiert, dann hast du eine Bankausbildung gemacht und eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann, aber da hat man dir dann irgendwie beigebracht, so nach dem Motto, du bist hier irgendwie falsch. Wie kam es dazu?
Nee. Also eigentlich war schon immer so mein Traum, war schon immer einen Outdoor-Laden aufzumachen, aber da dachte ich, das geht nicht und rückblickend weiß ich auch, das wäre die totale Katastrophe geworden, weil ich jetzt nicht gerade irgendwie der Geschäftsmann bin und Bauingenieurwesen, also mich interessiert statisch, was auch cool ist, das braucht man beim Testen
auch. Ich wollte gerade sagen, braucht
genau.
Man das
auch. Ne? Aber habe ich dann auch gemerkt, ist auch nicht so richtig das und da wusste ich nicht, was ich machen soll, dann habe ich mich auf der Bank beworben, weil ich dachte, naja, Wirtschaft ist ja auch nicht schlecht und dadurch bin ich nach Stuttgart gezogen und letzten Endes war der Umzug nach Stuttgart schon für mich lebensentscheidend, weil damals die Outdoor-Leute fürs Testteam gesucht haben. Die mussten aber in Stuttgart wohnen. Und so bin ich dann letzten Endes zu Outdoor gekommen und als ich dann mein erstes Zelt in der Mittagspause auf der Bank im Großraumbüro aufgebaut habe, da meinte mein Chef dort, Frank, du sollst in der Outdoor-Branche arbeiten. Und das habe ich mir dann zu Herzen genommen und habe dann in einem Laden, der in Stuttgart neu aufgemacht hatte, Voig hieß der, da habe ich dann die Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann gemacht, dass ich nicht ganz ohne irgendwas dastehe.
Also ich weiß noch, ich habe ja früher als Managerin gearbeitet und in der Unternehmenssanierung. Und da habe ich dann mal meine damaligen Firmeninhaber, also ich war da ganz neu in dem Job, das hat auch, ist auch alles wunderbar gut gelaufen, ne? Und dann sind die mit mir essen gegangen, die wollten also ihre neue Geschäftsführerin irgendwie kennenlernen, ne? Und sagten dann so scherzhaft, ja Frau Türmer, was haben Sie sich denn als letztes von Ihrem letzten tollen Gehalt gekauft? Und ich so, ja welches tolle Gehalt? Und sie so, naja, aber Sie verdienen hier gut, was haben Sie denn da gekauft? Und ich Idiot, ich habe nicht richtig nachgedacht. Ich so, ja, ich habe mir jetzt als neuestes einen Schlafsack mit da Komforttemperatur minus 20 Grad gekauft. Also die haben mich nie mehr gefragt, was ich in meiner Freizeit mache oder was ich für was ich mein Geld ausgebe. Ne? Also ich habe zwar noch 2 Jahre für die gearbeitet, aber seitdem bin ich dann auch quasi Profi-Outdoor geworden und bin ja jetzt Berufswanderin. Und deswegen habe ich mir überlegt, du bist ja sozusagen Berufs-Gear-Tester, was du und ich so für verschiedene Gear-Fails schon erlebt haben, wo es schon mal schiefgelaufen ist, obwohl wir eigentlich ja beide so vom Fach sind. Und da haben wir uns schon mal im Vorgespräch unterhalten, so alle unsere Ausrüstungsliste quasi so mal durchgegangen, wo uns was zu einfällt. Und starten wir doch mal mit dem eines der wichtigsten Sachen, die man so dabei hat, nämlich mit dem Zelt. Ich hatte ja gehofft, dass ihr beim Zelt testen, ihr macht ja so, habe ich gesehen, Windmaschinentests und alles Mögliche, ne? Ich hatte so vermutet, dass dir irgendwie mal ein Zelt weggeflogen ist und irgendwie im Nachbargrundstück auftauchte. Aber nein, dein größter Zeltfail war was ganz anderes.
Genau. Also da ganz kurz noch, also wir hatten es tatsächlich schon, dass Zelte auch weggeflogen sind. Also wir gucken da schon, dass wir sie so stark belaschen beim Windtest, dass sie in die Knie gehen, weil wir ja die Grenze kennenlernen wollen. Und das eine Zelt ist tatsächlich bei fast 200 Kilometer pro Stunde ist es dann weggeflogen.
Und wo habt ihr es wieder einsammeln können? Wo ist es denn gelandet?
Die hatten hinten einen großen Zaun und dann hing das so in 5 Meter Höhe, dieses Zelt am Zaun. Und das war dann schon irgendwie krass, weil das hat 2.500 Euro oder sowas kostet und das dann natürlich da völlig zerstört zu sehen. Da blutet auch das Testerherz.
Wie habt ihr das dann wieder runtergekriegt? Also musstest du da hochklettern oder Leiter? Oder
mit der Leiter, genau. Und dann guckt, dass wir es rausziehen konnten, weil das so viel Druck hatte, dass es richtig da reingedrückt hat.
Das heißt, wenn du Gierzelter bist, solltest du dein Grundstück nicht mit Stacheldrahtzaun umrunden, damit da irgendwie die Zelte nicht kaputt gehen. Oder was war das Learning für dich da draus?
Also das Learning war letzten Endes so, was wir immer wieder feststellen, wie entscheidend halt die Heringe und die Sturmabspannungen sind. Also das Zelt ist letzten Endes nicht deswegen weggeflogen, weil irgendwas gebrochen ist oder sowas, also Konstruktion, sondern es ist deswegen weggeflogen, weil die Sturmabspannungen gerissen sind. Und dann hat halt der Halt gefehlt und dann kam so viel Druck auf die unteren Heringschlaufen, dass die auch noch gerissen sind und deswegen ist weggeflogen. Der Hersteller hat dann tatsächlich auch daraus gelernt und verarbeitet an den Stellen mittlerweile Kevlar-Material aus dem Bergsportbereich.
Und das Zelt war wirklich dann komplett hinüber, weil das irgendwie in den Zaun gedrückt wurde, weil so ein Zaun ist ja eigentlich nicht scharfkantig oder so, oder was ist da passiert?
Nee, was da passiert ist, dass wenn dann so viel Druck auf die Struktur kommt, dann brechen die Gestängebögen und die Kanten sind ja so scharf, das zerschlitzt da einfach das Material.
Okay, und wir haben das dem Hersteller beigebracht, schonend, oder?
Nee, wir haben drüber gesprochen, in der Regel sind die Leute da auch, also sind die Hersteller da sehr, sehr offen dafür, also die freuen sich bei unseren Tests dann schon auch, wenn unter Umständen was passiert, was sie dann umsetzen können. Das war jetzt nicht irgendwie, also 180 Kilometer pro Stunde, da muss man sagen, das ist schon Wahnsinn. Also das schaffen die wenigsten Zelte. Da muss man dann immer auch letzten Endes relativieren. Also andere Zelte gehen davor schon in die Knie. Aber nichtsdestotrotz ist halt toll, wenn man dann durch so eine Situation das Produkt letzten Endes wirklich noch näher halt ans Optimum kommen kann.
Also ich würde ja jetzt mal von der Praxis sagen, also du testest es ja rein, sagen wir, physikalisch, chemisch und wissenschaftlich. Ich teste die Sache mal praktisch. Ich würde sagen, also du hast schon mal grundlegend was falsch gemacht, wenn du dein Zelt irgendwo da aufstellst, wo du 200 Stundenkilometer Wind hast. Also das ist da schon mal schief gelaufen.
Ja, du kannst es nicht immer verhindern. Also wenn du zum Beispiel irgendwo im Wintertouren machst, da bist du halt dann unter Umständen im Tal und da findest du nicht unbedingt einen schneegeschützten Platz und es gibt dann immer wieder einen Tipp, zum Beispiel Schneemauer bauen. Zum Teil das Dümmste, was man machen kann, weil das haben mal Kumpels von mir gemacht, dann kam ein Schneesturm und am nächsten Morgen war ich mit meinem Zelt 2 Meter unter Schnee begraben, weil die Schneemauer zu solchen Verwirbelungen sorgt, dass der sich dann mehr oder weniger aufturmt. Ein paar Tage später haben wir dann eine Gruppe Skandinavier getroffen, die gerade so einen Wintercampingkurs gemacht haben und da hat uns dann der Ausbilder mehr oder weniger gesagt, ja, bloß keine Schneemauer bauen. Die Zelte müssen so viel aushalten, dass es geht. Genau, man muss halt einfach richtig abspannen und gucken, dass das nicht passiert. Die richtigen Heringe nehmen.
Also mir ist das Zelt zweimal schon zusammengebrochen. Das erste Mal war ich, also ich habe wirklich immer besonderes Glück. Ich bin nach Australien gewandert, Outback, Larapinta Trail. Nee, Heisen Trail war ich da. Und im Outback regnet es nie. Man sagt, man ist erst dann richtig Australier, wenn man einmal oder zweimal sogar Regen im Outback erlebt hat. Also ich bin jetzt schon Oberaustralier, ne? Weil ich passend im El Niño-Jahr durchs Outback gewandert bin. Und da hast du ja tatsächlich mit dem Abspann zwei Probleme. Also erstens, du hast nirgendwo, wo du dich hinter verstecken kannst. Also da gibt's ja, also Schneemauern schon gleich gar nicht im Outback, aber da gibt's auch, das ist ja platt alles, ne? Und vor allem, du hast auch keine Vegetation, wo du dich hinter verstecken kannst. Das heißt, dann kam so ein Wahnsinnssturm, ich da in dem El Niño-Jahr unterwegs und mir hat schlichtweg die Zeltherren rausgerissen, weil, kannst du dir auch vorstellen, die Erde ist dort so ausgetrocknet, dass du halt erstmal schwer die Hänge reinkriegst und wenn, dann fliegen die ja sofort wieder raus, weil du hast ja nichts, wo du dann keine Wurzeln oder sonst was, was das dann im Erdreich hält. Ne? Und ich weiß, ich habe dann früh um Sonnenaufgang, ich habe frustriert, also 2 Zeltherringe waren weg, ich musste die ganze Nacht immer wieder raus, meine Ersatzzeltheringe da reinhauen. Ich morgens früh um 6 da alles eingepackt, völlig fertig. Lauf da auf so der Dirt Road lang und dann kamen gleich die ersten angefahren. So, ja, wo willst du denn hin? Was machst du denn? Ich so, ja, kann ich auch ihr fragen. Was macht ihr denn hier? Ja, sagten die, wir wohnen seit 20 Jahren hier. Wir gehen jetzt an den Fluss. Wir haben da noch nie Wasser drin gesehen. Ne? Sollen wir dich mitnehmen? Also, So, das war die eine Geschichte, möchte ich nicht nochmal erleben. Und die zweite Geschichte, wo mein Zelt über mich zusammengebrochen ist, das war auch Hering-Fail. Mhm. Da liege ich über dem Zelt draußen, gruschtelt's. Und normalerweise haust du da halt irgendwie auf deinen Kochtopf oder brüllst ein bisschen, dann sind die ist das Gruschel ja wieder weg. Ich gucke raus, was war es? Es war für mich ungewöhnlich, weil Florida ein Gürteltier, ein Armadillo, hat sich dann auch irgendwann erschreckt, ist auch weggelaufen, aber blöderweise nicht in die entgegengesetzte Richtung, sondern auf mein Zelt zu, hat die Zeltheringe rausgerissen, also beim Vorbeilaufen. Hat sich dann in den Zeltheringen und in meinem Vestibül verheddert, also kam dann nicht mehr raus und dann irgendwie lag das Gürteltier auf mir drauf, also ich im Zelt, das Gürteltier in meinem Vestibül auf mir drauf, ich seine Krallen so im Nacken, also ich weiß nicht, wer sich mehr erschreckt hat, ne?
Das ist, erinnert mich an eine Geschichte von einem Freund, die waren auf Island und da kam dann auch ein schwerer Sturm auf und der hatte schon also richtig stabiles Zelt dabei. Und da hat es dann aber auch die Heringe rausgerissen und die Bögen vom Tunnelzelt, die sind so auf ihn runtergeklappt, auf ihn und seine Freundin, die lagen im Schlafsack, die konnten nicht mehr aufstehen. Die mussten so lange warten, bis der Sturm abgeflaut hatte, zwar so 1,5 Stunden, bis sie sich wieder aus dem Schlafsack rausbefreien konnten, weil der Bogen sie die ganze Zeit runtergedrückt hat.
Also ich sehe schon, ich habe noch einiges vor mir, ne? Aber dein Zeltgear-Fail, der ist, sag ich mal, sehr typisch, aber jetzt eigentlich kein Zelt-Fail, aber gestehe.
Das war Human-Fail. Also ich habe so eines meiner Lieblingszelte, das ist eine Kuppel und das hat oben mehr oder weniger eine Öffnung, dass die Luft raus kann. Da sind die Lüfter integriert. Funktioniert super und halt, um zu verhindern, dass das Wasser von oben zu diesem Lüftungsloch reinläuft, gibt es eine Abdeckhaube. Die habe ich halt vergessen.
Wann hast du es gemerkt
beim Zeltaufbau? Gleich beim ersten Abend beim Zeltaufbau, was man wieder zeigt, man sollte halt sein Zeug kontrollieren, bevor man loszieht.
Was hast du gemacht? Hast du Bäume angebrüllt, dich selber angebrüllt, jemand anders angebrüllt oder wie hast du reagiert?
Nein, ich dachte, also erstmal habe ich natürlich innerlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen über so viel Dummheit.
Und warst du allein unterwegs? Oder?
Nee, meine Frau war mit dabei.
Die hat es dann abgekriegt? Oder?
Nein, also ich wollte ja gucken, dass sie jetzt nicht irgendwie da Schiss haben muss, dass sie irgendwie nachts baden geht. Und ich habe dann mehr oder weniger halt die Regenjacke drüber gelegt als Schutz, was dann auch funktioniert hat. Aber seither ist wirklich so, wenn ich das Zelt mitnehme, ich packe es davor aus und gucke, dass die Regenhaube auch mit drin ist.
Wie lange musstest du dann ohne Regenhaube auskommen?
Das waren 2 Wochen.
Oh je.
Ja, genau.
Wie oft hat es in den 2 Wochen geregnet?
Ja, 4-5 Mal. Und es hat wirklich, mit der Jacke, es hat wirklich funktioniert. Also das war schon erstaunlich und da bin ich dann schon auch froh, dass einem dann so Ideen kommen, dass man weiß, wie man sich helfen kann.
Und deine Frau jetzt, wenn ihr dann danach wieder zelten gegangen seid, hat sie dir mal eine Checkliste gegeben oder wie hat sich das auf weitere Touren ausgewirkt dann?
Die hat mich eher damit aufgezogen.
Also genau. Sie hat locker genommen.
Aber genau, und sie wusste ja, also sie sagt zu mir zum Teil, spaßeshalber mit der Ausrüstungsprofessor, dass es so, dass sie mir schon so vertraut, dass ich weiß, was ich tue. Das war, als wir auf unserer Hochzeitsreise waren.
Ihr habt eure Hochzeitsreise im Zelt gemacht, oder wie?
Ja, ja, genau.
Ah, tatsächlich?
Und dann war es so, und dann stellte ich am ersten Abend fest, also meine Frau sah schon im Zelt, war ein anstrengender Tag.
War das eure erste gemeinsame Reise mit dem Zelt, oder war der schon vorher? Oder war das die Hochzeitsreise, das erste war dann gleich Camping?
Ja, ja, genau. Wir haben sehr, sehr schnell geheiratet und sie dann so da mitzunehmen.
Ihr wart noch nie zusammen im Zelten und auf der Hochzeitsreise?
Genau.
Du bist ja mutig, ne?
Ja, aber wir sind seit über 20 Jahren verheiratet, also es war nicht so dramatisch. Und das Problem war aber dann, dass der Kocher nicht richtig gebrannt hat. Und ich dachte so, na super, scheiße. Und stellte dann fest, also ich kannte den Kocher glücklicherweise so gut, dass ich halt genau wusste, wie es auszusehen hat. Und habe ich gesehen, dass der total verbogen war. Also der muss mehr oder weniger während des Flugs so einen Schlag abbekommen haben im Gepäck, dass den verbogen hat. Ich konnte ihn dann komplett auseinanderbauen, alles gerade biegen, zusammensetzen und dann hat er auch wieder funktioniert. Aber ich war schon so, also ich war so 40 Minuten beschäftigt. Und dachte so, oh, ich glaube, meine Frau, die dreht bestimmt durch, wenn sie jetzt mitkriegt, dass es nichts zum Essen gibt oder sowas. Danach
auf der Hochzeitsreise,
wurde genau, gemerkt. Genau, ne? Also und danach stellte sich dann aber raus, dass sie halt dachte, das dauert so lang.
Achso, die dachte, genau, das ist normal, Hauptsache genau, ich muss nicht kochen, genau, lass den mal machen.
Genau, und dass das dann halt, also hatte keinerlei Ängste.
Also jetzt bin ich ja, also in USA sagt man ja immer, also ich bin ja mehrfach von Mexiko nach Kanada auf diesen langen National Trails dort. Mhm. Ne? Und da sagt man immer, also wenn du dich kennenlernst auf so einem Trail und du bist 24/7 zusammen, 5 Monate lang, dann kannst du auch heiraten. Aber ganz fatal ist es erst heiraten und dann gemeinsam wandern. Dann kannst, also die Chance ist groß, dass du dich dann gleich hinterher wieder scheiden lässt. Also du bist das Gegenteil. Aber wie lange wart ihr auf eurer ersten Hochzeitsreise unterwegs? Und vor allen Dingen, wo wart ihr da?
2 Wochen auf den Kanaren. Also es wäre jetzt nicht irgendwie dramatisch gewesen, wenn der Kocher nicht funktioniert hätte, dann hätte man halt wieder in Anführungszeichen zurücklaufen müssen. Aber Feuer durfte man nicht machen, das wäre schon blöd gewesen. Aber ja, also ich wollte ja nicht gleich, dass es so scheiße anfängt. Aber der ehemalige Ausrüstungsredakteur vom Outdoor-Magazin, Jürgen Kurapka heißt der, der war zum Beispiel, der ist mit seiner Freundin für 10 Monate in Yukon.
Und danach
haben sie geheiratet, die sind heute auch noch verheiratet.
Also ich muss sagen, ich war auch am Yukon mit einem mir relativ unbekannten ehemaligen Wanderkollegen. Wir reden heute kein Wort mehr miteinander. Waren die zusammen in einem Boot oder in 2 Booten?
Die haben dort in einer Hütte überwintert. Also haben die Hütte, haben sich einfliegen lassen, haben die Hütte gerichtet und genau. Und das hat also so gut funktioniert, dass sie dann entschieden haben, Wir können heiraten, und auch bei denen sieht man ja, es hat funktioniert. Aber ich kann das verstehen, was du sagst. Also ich hatte auch, also habe einige Touren im pazifischen Nordwesten mit einem, also ich war damals Mitte 20, der war Mitte 60, und der ist auch heute für mich noch ein großes Beispiel dafür, dass man auch in dem Alter echt noch richtig viel krasse Sachen machen kann. Und wir haben uns
also,
dann aber
also auch frag jetzt nur mal kurz, du bist 54, also so weit bist du davon nicht mehr entfernt.
Ich
bin 58, also so Mitte 60, da sind wir jetzt ganz nah dran, ne?
Ja, aber das war schon krass, so Kurt. Der hat auch, also das war so in der Zeit, da bin ich 200 Kilometer in der Woche gejoggt, war auch noch im Fitnessstudio und sowas. Da war ich mega fit. Und ich musste mich richtig anstrengen, um dem weglaufen zu können. Und der hatte seinen Bauch, und sowas. Also der war das Gegenteil von der athletischen Figur. Aber der war so unfassbar fit. Das war wirklich grandios. Und dann hat er ein fotografisches Gedächtnis für Landschaft. Also wir haben eine Bergbeschreibung, Mount Baker, denn das sagt er bestimmt auch was, so ein Vulkan, Gletscher überzogen oder über 3000 Meter hoch. Haben wir im Whiteout sind wir da hochgelaufen. Also im Whiteout siehst du ja praktisch nichts. Also wenn der andere 5 Meter weg war, hast du ihn nicht mehr gesehen. Und der hatte so ein Gespür für dieses Gelände. Also er war auch davor schon 19 Mal auf dem Gipfel, dass der dann wirklich sagen konnte, jetzt kommt dann gleich eine Spalte. Und dann kam auch die Spalte. Es war wirklich faszinierend. Aber wir haben uns dann auf einer anderen Tour, es war auch eine Wintertour, wo wir eingeschneit worden sind und dann zu zweit in so einem Minizelt saßen, wo man sich auf keinen Fall bewegen durfte, weil sonst zu viel Kondenswasser runtergerieselt
ist. Und lass mich gerade, er hat geschnarcht?
Nee, aber wir mussten dann das Essen rationieren und sowas, und da haben wir uns irgendwie so in die Haare gekriegt, dass wir dann nie wieder miteinander gesprochen haben.
Also ich war ja paddeln am Yukon, ne? In einem, also auch so ein Tipp, falls du das nochmal vorhast, auch vor allen Dingen mit deiner Frau. Mhm. Also wir waren in einem Zweier-Kanadier, und ich weiß jetzt, warum die in USA Divorce Boat heißen. Das Scheidungsboot, ne? Also ich habe irgendwie versucht, hinten zu sitzen, damit er mich nicht sieht. Da musst du auch weniger machen, weil der vorne sieht ja nicht, was dabei ist. Du musst dann aber halt steuern. Also furchtbar. Also wenn Yukon, kann ich nur sagen, am besten 2 getrennte Boote, weil sonst bist du ja gnadenlos da sitzt du aufeinander, ne? Aber kurz zum Kocher, weil wir wollen ja ein bisschen über Gear sprechen und über Gearfails. Also eigentlich der klassische Gearfail ist, also es könnte ja doch mal, was du für einen Kocher dabei hast, ne?
Also das war...
Was war deiner damals bei der
Hochzeit? In dem Fall war es ein Benzinkocher, weil du ja Kartuschen im Flugzeug nicht mitnehmen kannst, und ich hatte dann keinen Bock drauf, irgendwie noch davor nach dem Outdoor-Laden zu gucken, um Gaskartuschen zu kaufen, sondern ich wollte einfach nur schön an der nächsten Tankstelle halten, meine Benzinflaschen auffüllen und dann sofort loslaufen, weil meine, ich mache das ja, um rauszukommen und nicht irgendwie da in der Gegend im Ort rumzulaufen und Sachen zu suchen. Und ja, und da war einfach durch das, also das ist jetzt völlig egal, was für ein Chor ist. Chor funktioniert ja auch so, dass einfach der Brennstoff, egal ob jetzt Gas oder Benzin, der muss ja sauber verbrannt werden. Und das ist auch aufs Genaueste berechnet von den Herstellern. Und wenn da irgendwie ein bisschen was verbogen ist, die Düse Millimeter falsch feuert, dann stimmt das Mischungsverhältnis nicht mehr. Und dann produzierst du eigentlich nur Ruß und eine stinkende gelbe Flamme, die auch nicht sehr effektiv ist. Und genau das war da halt passiert. Und ich musste das dann alles wieder so hinbiegen, dass es halt funktioniert hat. Aber das zeichnet gute Ausrüstung auch aus, dass man sie auseinandernehmen kann und halt zur Not wieder ein bisschen richten kann.
Also ich muss dazu sagen, ich bin ja nun ultraleicht Wanderin. Mhm. Also Benzinkocher würde ich nur beim Paddel, also da hatten wir auch einen Benzinkocher, aber auf dem Yukon, und beim Radfahren mitnehmen, da kommt es ja auf Gewicht nicht so an. Und ich habe also endlos diese Dichtungsringe da gewechselt. Mhm. Ne? Das verrußt da ja, also ehrlich, ich will damit auch nichts mehr zu tun, das ist wirklich furchtbar. Aber, also ich bin ja als Ultraleichtwanderer, ich habe Gaskartuschen dabei, mhm, und dann halt so ein Gaskocher, das sind also das Leichteste. Vor allen Dingen, wenn du jetzt längere Zeit unterwegs bist, also wenn du rein so, ich bin ja auch so ein Excel-Freak, ne? Wahrscheinlich du ja auch, berufsbedingt. Und dann kannst du so aufstellen, also ab wann wird, wann ist Gas effizienter als Spiritus? Spiritus ist ja die nächste Variante, ne?
Ja.
Bei kürzeren Trips, also bis zu knapp unter einer Woche, bist du mit Spiritus effizienter, weil du das Gewicht der Gaskartusche nicht mit rumschleppen musst. Ich bin begeistert. Endlich mal einer, der mich versteht. So, und wenn du länger unterwegs bist, dann wird Gas effizienter, weil es einfach eine höhere, nicht Brenndichte, wie sagt man, Energiedichte hat. Ne?
Genau.
So, das heißt, ich bin immer mit Gaskartuschen unterwegs, was mir diverse Ausflüge in Industrievororte beschert hat, weil du immer den neuesten Autodiscounter oder Baumarkt suchen musst, um diese blöde Gaskartusche zu kriegen. Aber da gibt's auch ein Riesenproblem mit denen. Jetzt korrigiere mich, wenn ich materialtechnisch falsch liege. Ich glaube, das Problem ist, dass das Schraubgewinde eines Gaskochers ist Messing und die von der Kartusche ist Aluminium, wenn ich es richtig sehe. Endlich fühle ich mich verstanden hier. Ne? So, beides weiche Materialien. Und wenn du das einmal falsch aufschraubst, also nicht das Gewinde erwischt und dann quasi runter, also mit ein bisschen mehr Gewalt als sonst runter, machst du dir das Gewinde kaputt.
Kann passieren, ja.
So, also ist mir passiert, beziehungsweise du kannst auch mal so ein Montagsmodell von der Kartusche erwischen. Dann hast du am Anfang, also die ersten zwei Mal kocht es noch normal, wenn du wahnsinnig hohen Gasdruck hast. Und dann kommst du mit dem Kocher einfach nicht mehr so tief runter. Also, dass quasi das Ventil der Gaskartusche aufgemacht wird. So, und dann saß ich da, USA, Continental Divide Trail, also da ist weit und breit wirklich nichts. Also da hast du ein paar hungrige Kühe und ein paar Pferdegerippe und sonst ist da gar nichts, ne? So, wollte verzweifelt kochen, da kam irgendwie nichts mehr raus, ne? Und bin, also erstmal, ich kannte das Problem dann schon. Und da bin ich dann, also ich habe eigentlich zwei linke Hände, ne? Und ich habe Werbung studiert und ganz bestimmt kein Bauingenieurstudium. Aber da lernst du dann irgendwie die wildesten Konstruktionen, heißt in den USA Southern Engineering. Also ich habe dann mit Schnüren, also die du irgendwo so weggeworfene Ranch-Seile, Lassos quasi, ne? Habe ich da so eine Konstruktion gebaut, dass du die dann also um den Kocher rum, um die Gaskartusche und dann mit so einem Ästchen als Hebel, damit du das dann auch wirklich straffen kannst, also einfädeln. Und dann saß ich da, dachte, oh mein Gott, ne, brennbare Seile, irgendwelche Ästchen. Und, also da musstest du auch schon ein halbes Ingenieurstudium haben, bevor du dein Abendessen da beginnen konntest. Ist dir auch schon mal passiert mit Gaskartuschen?
Also ich hatte tatsächlich schon auch Fälle, wo die Gaskartusche eben auch nicht funktioniert hat. Deshalb mache ich es in der Regel auch so. Ich gucke mal kurz, bevor ich mit einer Gaskartusche losziehe zu Hause, ob sie wirklich funktioniert. Jetzt ist ja bei uns so, dass wir oft, also wir sind ja nicht so lang am Stück unterwegs wie du.
Ja, ich möchte mal sagen, deine kürzeste Wanderung, ja, also deine längste Wanderung war, habe ich gelesen, 450 Kilometer. Auf dem Pacific Crest Trail, aber du hast dir ein besonderes Handicap eingebaut.
Genau, also im Normalfall ist ja so, dass man alle 5 bis 7 Tage Verpflegung nachholt.
Das war dir zu einfach, ne?
Genau, das war dir und einfach. Ich habe halt alles dabei gehabt. auch rückblickend ein bisschen zu viel Ausrüstung, weil ich auch für alle Eventualitäten gewappnet sein wollte.
Warst du dann noch Mann unter 30 und wolltest dir das beweisen oder wie bist du da drauf gekommen?
Ja, ich komme schon aus einer Generation, wo man sich mit dem schweren Rucksack bewiesen hat und ich hatte dann schon, also ich hatte 40 Kilo am Anfang dabei.
40 Kilo?
Und habe es irgendwie auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass man ja ständig irgendwie 1500 Höhenmeter hoch und wieder 1500 Höhenmeter runter und 1500 Höhenmeter hoch und 1500 Höhenmeter runter. Und am Anfang, da war ich echt auch ganz schön gefrustet.
Also wie alt warst du denn damals, mal kurz, um das mal einordnen zu können?
Ja, da war ich Ende 20.
Ich war schon
mega fit und das war auch die Zeit, wo gerade die Ultraleichtbewegung so aufkam, also noch in den 90ern. Und ja, also heute würde ich es auch ein bisschen anders machen, aber diese Idee halt, nicht rauswandern zu müssen, sondern die ganze Zeit auf dem Trail sein zu müssen, die finde ich ja heute noch geil.
Okay. Jetzt habe ich dir mal unterbrochen, du wolltest mir von Gaskartuschen erzählen.
Genau, also dass die Gaskartuschen halt, da kann es schon auch mal welche geben, wo eben das Ventil nicht richtig funktioniert. Also auch da vorher kurz probieren, ob es geht. Wobei, also das andere, warum nochmal zurück zum Benzinkorn, da gab es auch mal eine Phase bei einem Hersteller, da gingen die Dichtungsgummis in der Pumpe kaputt. Also ja, beziehungsweise
die
das, was den, Druck,
zu haben, ja.
was den Druck aufbaut. Und ein Kollege von mir, dem ist auf einer Wintertour passiert. Und im Winter ist es ja krass, wenn du keinen Kocher mehr hast, weil ohne Kocher kannst du keinen Schnee schmelzen, du kommst gar nicht an Wasser ran und sowas. Und da konnten sie dann auch das notdürftig mehr oder weniger wieder so reparieren, dass es funktioniert hat. Aber das sind dann schon Situationen, da geht doch schon die Düse.
Werbung. Draußen sein ist kein Lifestyle, es ist eine Entscheidung. Subaru sagt dazu, do your do, geh deinen Weg. Raus aus dem Gewohnten, rauf auf Waldwege, Schotterpisten und unbekannte Abzweigungen. Genau dafür braucht man ein Auto, das mitzieht. So wie die neuen Subaru-Modelle. In Japan entwickelt für alle Wege dieser Welt. Mit dem für Subaru typischen Allradantrieb, der unvergleichlichen Outdoor-DNA und moderner, vollelektrischer Kraft. Weil Natur erleben auch heißt, sie zu respektieren. Entdecke die neuen Modelle beim Outdoor-Festival am 13. Juni beim Subaru-Partner in deiner Nähe. Mehr Infos auf subaru.de.
Also, ich habe noch einen kurzen Lifehack zum Thema Gaskartuschen, weil das ist mir ein paar Mal passiert. Ich mache es jetzt mittlerweile so, wenn ich die Gaskartusche einkaufen gehe, irgendwie in dem Outdoor-Laden da in, weißt du, im Industriegebiet, sonst wie Vorort von Paris oder sonst wo, wo du da immer rumstehst, ich nehme meinen Gaskocher immer mit, hole mir die Gaskartusche, stelle mich unauffällig, also in eine Ecke, so, schraub das Ding drauf und es muss, also wenn das funktioniert, dann geht, also du hast es noch nicht ganz runtergeschraubt, muss sofort Gas ausströmen. Und dann, wenn du erst ganz runterdrehst, dann hört der Gasstrom auf. Ne? So, und wenn ich das schon nicht habe, dann bleibt die Kartusche da. Ist jetzt leider nicht ganz so sexy, aber das ist also der einzige, wo du dann sicher gehen kannst, dass du kein Montagsmodell, dass es auch alles kompatibel ist. Theoretisch müssten die eigentlich alle kompatibel sein, weil 70% aller oder sogar 80% aller weltweit produzierten Gaskartuschen kommen alle aus Südkorea. Da war ich vor 2 Jahren zum Wandern, die kommen alle aus derselben Fabrik, da lassen alle produzieren, also alle sagen zwar, ja, du brauchst unbedingt meinen Kanister für meinen speziellen Kocher, totaler Blödsinn, die kommen alle aus derselben Fabrik.
Die Gewinne sind ja auch enorm.
Genau.
Ich glaube, das ist einfach, muss man halt, ich meine, es ist schon mittlerweile schon unfassbar, auf was von einem hohen Fertigungsniveau wir allgemein uns schon bewegen. Aber
also bei Gaskartuschen
halt,
nicht.
Allgemein, aber es geht halt trotzdem immer mal wieder was kaputt. Sei es die Waschmaschine, die Spülmaschine zu Hause. Also an Perfektion sind wir noch nicht dran. Und selbst wenn es da Hand durch Maschinen gebaut werden, dann zeigt es trotzdem, dass es halt Probleme gibt. Deshalb ist es immer gut, so wie du das eben machst, vorher zu gucken, als dass man dann, wenn man draußen ist, die Probleme hat.
Also du hast mir auch erzählt, wir wollen dann so die großen Ausrüstungsgegenstände mal durchgehen, was uns da alles passiert ist. Da sind wir bei Isomatte. Muss ich jetzt mal kurz meinen Gear-Fail erzählen. Eine Zeit lang gab es ja nur diese oder haben so vor 20 Jahren, 15 Jahren, da war ja total in Mode noch diese Schaumstoff, dieses angeblich Self-Inflating, ne? Mhm. Und dann kamen ja diese relativ dicken, leichten Luftmatratzen auf.
Genau.
So, ich total stolz, haben wir da also kleine gekauft, Wintertour auf dem Appalachian Trail, ne? So, und habe natürlich keine Unterlage, also unter meiner, ich so in der Hütte, ne, keine Unterlage unter meiner Isomatte, dachte ich ja super, ne, bin das ja gewohnt von diesem relativ robusten Schaumstoffmann. Ja, und ich habe da halt gleich ein Loch reingehauen, ne. So, was auf einer Wintertour, also wenn du dann irgendwie bei minus 8 Grad da so in deinem Zelt liegst und alle Stunde deine Isomatte nachpusten musst, irgendwie ein bisschen problematisch ist. Und dann dachte ich mir, Christine, naja, selbst ist die Frau, du hast ja für solche Zwecke ein Reparaturset dabei, ne? Also alles nochmal angeguckt, so Internet, wie macht man das, ne? Also Wasser und dann das Trocknen, dann diesen Patch da drauf, 12 Stunden der Sonne trocknen lassen. So, und es ist daran gescheitert, also wirklich Warnung an alle, weil schlichtweg die Wasserquellen waren alle eingefroren. Mhm. Also die Wasserquellen waren eingefroren, mir ist klar, selbst wenn ich jetzt, ich müsste ja, um das Loch zu finden, im Prinzip diese Isomatte komplett eintauchen. Ich hatte ja keinen Verdacht, wo das genaue Loch ist. Das heißt, ich wäre dann im eiskalten Winter mit einer patschnassen Isomatte dagestanden, die ich auch nicht trocken bekomme, um einen Patch drauf zu machen. Also es war, du musst ja, um damit das hält, musst du das ja antrocknen, ne? Dann weißt du ja mit Alkohol, dass da kein Fettfilm und weißer Teufel was drauf ist. Ich stand da vor dem einzigen Bach da weit und breit, hab festgestellt, alles gefrostig, ich dann auch noch eingefroren und ich musste wirklich das Handtuch schmeißen. Ich habe dann festgestellt, ich komme hier nicht weiter und musste dann rauslaufen, bin dann also in die nächste Stadt getrennt, um dann in einer Badewanne in einem Hotel, da ging es ja auch ratzfatz, ne? Also warmes Wasser, da hast du einen Föhn, also innerhalb von einer halben Stunde repariert, dann lässt es kurz trocknen. Die Matte hat dann Jahre später noch funktioniert. Aber wirklich, also mein Ratschlag an alle, das hört sich alles toll an mit Gearpatch oder mit Reparatur, aber kann nicht immer funktionieren.
Genau, also ich mache es im Winter immer so, dass ich zwei Matten dabei habe, die Luftmatte für den Komfort und eine feste Schaumstoffmatte als Backup und Reserve.
Bist du immer noch bei 40 Kilo Rucksackgewicht oder wenn du auf diese Methode oder wie machst du das dann?
Also ich mache, wenn ich in Skandinavien im Winter unterwegs bin, dann nehme ich mittlerweile eine Pulka mit, weil
ist man dann
nicht so eingeschränkt. Also auch da ist es natürlich so, wenn man einen Berg hochziehen muss und sowas, da bist du natürlich auch froh, wenn sie nicht so bleischwer ist. Aber da sage ich mir halt auch, also da hat man dann einfach die Reserve und das Backup. Und ansonsten habe ich bei der selbst aufblasenden Matte, die ich habe, die wird aber leider nicht mehr produziert. Die hat einzelne Luftkanäle, die du rausnehmen kannst. Und wenn dann einer ein Loch hat, dann weißt du schon mal ganz genau, welcher das ist. Du kannst aber trotzdem noch, weil halt die anderen noch übrig sind, kannst du halt weiter benutzen. Nur, die wurde so wenig verkauft, weil die Leute nämlich das Problem, das du hattest, nicht auf dem Schirm haben, dass sie die Produktion eingestellt haben. Ich habe mich dann, als ich das mitbekommen habe, habe ich mich einfach nur mit ein paar eingedeckt, so zur Reserve.
Du ehrlich, das mache ich auch mittlerweile. Also wenn ich jetzt ein Produkt habe, was ich toll finde, ich kaufe mir das wirklich ein paar Mal. Weil das passiert mir genauso auch mit Isomatten oder so. Ne? Das ist, dann wird das, die besten Produkte werden dann einfach eingestellt, weil es zu wenig Leute für diesen ernsthaften Anwendungsfall gibt. Oft habe ich das Gefühl, die kalkulieren das ein, also solche Hardcore-User wie mich, die halt wirklich, also pro Jahr, also ich bin ja pro Jahr 150 Nächte mindestens in meinem Zelt. Ja. Also ich habe insgesamt mittlerweile 2000 Nächte im Zelt hinter mir. Und da weiß ich halt genau, ein Zelt hält bei mir 2 Jahre, also so etwa 500, bis zu 500 Nächte. Eine Isomatte so und so lange, das wird halt wirklich ausgelutscht bis zum Ende. Aber macht ja kein Mensch. Das heißt, die kalkulieren dann eben ein, okay, der Durchschnittsuser hat das vielleicht 10 Jahre, aber da kommen halt 150 Nutzungen nur zusammen und da muss es halt nicht so wahnsinnig robust sein. Ne? Aber du hattest, glaube ich, mal einen Produktionsfehler bei einer Isomatte, ne, auf einer Tour.
Ja, das war auch das Problem. Also mehr oder weniger, also die Matte, die ich da mitgenommen hatte, der Hersteller lässt alle Matten, bevor sie ausliefert, die werden aufgeblasen, werden tagelang liegen gelassen, um zu gucken, also auch mit viel Druck, ob sie wirklich dicht sind.
Ist das Standardprozedere bei den Herstellern?
Bei den guten Herstellern ist es Standardprozedere, okay. Genau. Und es musste schnell gehen, die kam auch ziemlich spät und dann habe ich gedacht, komm, jetzt nimmst du die Matte einfach mit. Ja, scheiße, war undicht und mir ging es genau wie dir. Also ich habe jede Stunde, muss ich aufstehen, die Matte neu aufbauen.
Also niegelnagelneue Matte?
Niegelnagelneue Matte. Ich mache es mittlerweile so, wenn ich so eine Matte zum Testen kriege, ich blase auf, dann kommen zu Hause ein paar Bierkästen drauf und dann lasse ich sie mal eine Woche liegen und guck, was passiert, ob sie wirklich dicht hält. Weil, also ich fand es lästig, aber meine Zeltpartnerin, das war eine von unseren Testern, die fand es natürlich auch lästig, weil ich habe sie ja jede Stunde aufgeweckt.
Ach, deren Matte hat funktioniert?
Deren Matte hat funktioniert.
Und sie hat ihr nicht ganz Gentlewoman angeboten, mal zu tauschen oder die Hälfte der Nacht, so nach dem Motto, damit so wie bei der Babybetreuung, ne? Dass man sich mal abwechselt.
Nee, du musst nee, dein Leid ich meine, alleine tragen. Das war schon mein Fehler. Ich hätte halt kontrollieren sollen. Also das ist das, was unsere Erfahrung auch zeigt, dass man nie irgendwas auch zählt. Also ein Zelt immer auf, wenn ich das gekauft habe, immer erstmal aufbauen, bevor ich damit losziehe. Also einmal, um es kennenzulernen. Weil wenn ich vielleicht doch mal vom Sturm überrascht werde, fällt es einem viel, viel leichter, das Zelt dann im Sturm aufzubauen, wenn man es kennt. Aber auch um tatsächlich sicher zu gehen, dass alles in Ordnung ist.
Was hast du denn eigentlich so an Reparatursets so dabei? Also ich habe ja immer so ein Patch für meine Isomatte, ne? Also das ist also der wenigen expliziten Reparatursachen. Ansonsten versuche ich so als Reparatur Zweitverwertung von Sachen zu machen. Also zum Beispiel, da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten, bei Klamottennähen, ne? Klamotten-Gierfels. Da verwende ich kein Nähgarn mehr, sondern ich funktioniere meine Zahnseide um.
Genau, also Zahnseide ist super. Mit Zahnseide habe ich auch schon einiges repariert, weil die so reißfest ist. Ich versuche mittlerweile überall, wo es geht, eher zu kleben als zu nähen. Also es gibt ja mittlerweile wirklich.
Wie willst du deine Hose kleben? Wie willst du das machen?
Ja, es gibt mittlerweile auch Klebepatches, die sogar auf Stretchgewebe funktionieren.
Tatsächlich?
Ja, genau. Und das geht halt ruckzuck. Ja, mittlerweile gibt es sogar Pads, die auf Silikon-Zeltgeweben funktionieren. Haben sie 15 Jahre entwickelt, bis es funktioniert hat. Weil, ich finde, es gibt nichts Lästigeres, wie wenn du irgendwo anfangen musst. Einmal musst du mir am Sturm die Abspannschlaufe rausgerissen am Zelt. Und dann saß ich da im Sturm mit meiner Zahnseide und meiner Nähnadel und hab halt das Ding wieder hingenäht. Und das müssen wir auch nähen. Das wird so ein Klebepad nicht halten. Aber überall da, wo kein zu großer Druck drauf ist, sind die Klebepatches mittlerweile super.
Also ich war auch wieder ein heißer Tipp. Daran erkennst du aus meiner Sicht einen geübten Langstreckenwanderer, kannst du unterscheiden von einem Wochenendwanderer. Also ich habe immer Duct Tape dabei.
Ja.
Und zwar um die Trekkingstöcke gewickelt. Das ist wirklich der ultimative Thru-Hiker-Trick, weil du willst natürlich nicht eine Rolle, also mit Duct Tape kriegst du eigentlich alles, zumindest kurzfristig, ne? Schuhe repariert, Klamotten, Zelte, pipapo, ne? Duct Tape kannst du auch überall relativ günstig nachkaufen und weil du halt jetzt nicht irgendwie ein Band mit dir rumtragen willst, wickel ich immer so einen Meter um die Trekkingstöcke ab. Mhm. Wo wickelst du hin oder du hast besseres Tape dabei oder was machst du da?
Nee, also ich habe auch Duct Tape dabei. Wir haben sogar mal einen Artikel gemacht, nur über Duct Tape, was du alles machen kannst. Unser Chefredakteur, der Alex, der hat da früher auch, der hat sich da Griffe an die Trinkflasche und sowas hingeklebt. Der war da auch sehr kreativ. Ich mache so, ich wickel es von der Rolle ab und wickel es dann mehr oder weniger einfach in sich zusammen, weil ich natürlich durch diese, ich habe ja immer irgendwelche anderen Stöcke, die ich mitnehme zum Testen. So bin ich halt flexibler und das steckt dann in meinem kleinen Reparaturset, steckt das drin, damit ein bisschen Seamgrip, das ist ja so eine Klebemasse, mit der du auch wahnsinnig viel machen kannst, gerade in Kombination mit dem Tape, ein bisschen von dem Reparaturklebeband, das es da gibt und ein paar Kabelbinder. Damit kommen wir dann schon sehr, sehr weit.
Also ich habe auch festgestellt, man kann auch Müll am Wegesrand umfunktionieren. Und zwar, wir hatten ja über Gaskartuschen geredet vorher, ne? Wenn es dann, also ich bin ja in der Regel von Frühjahr bis Sommer unterwegs.
Ja.
Das heißt, ich laufe im Frühjahr los mit noch so einer halben Winterausrüstung, nehme meine ganzen zerlumpten Sachen von der Vorsaison und wenn es dann wärmer wird, schmeiße ich die einfach weg, weil die sind ja eh hinüber dann. Ne? Und dann habe ich dann die Notfall-Sommerausrüstung und wenn es dann ein bisschen kälter wird, gehe ich dann in irgendwie so einen Discounter, kaufe mir ein paar lange Unterhosen oder sowas, Aber zum Beispiel bei jetzt Kochsystem komme ich da natürlich an meine Grenzen. Weil im Winter, weißt du selber, ist das mit Gas ein bisschen schwierig, weil das Gas dann nicht mehr die entsprechende Temperatur hat, um auszuströmen. So, da habe ich nach langem Experimentieren also folgende Lösung gefunden. Und zwar ein Canister Cozy. Also ein Cozy ist quasi eine Isolationsschicht, die du um deine Gaskartusche rummachst. Das heißt, ich mache das folgendermaßen. Ich wärme die, also ich baue mein Zelt auf und während des Zeltaufbaus packe ich meinen Gaskanister in meinen Pulli, also genau, dass er direkt am Körper ist, dass das Ding warm wird. Und wenn ich dann kochen will, packe ich es in Cozy. Das ist nichts anderes als irgendwie halt Schaumstoff oder sonst irgendwas, was, also wo ich das dann reinpacke, dass das isoliert. Und bevor das abkühlt, habe ich dann mein Essen gekocht. So, und diese Isolationsschicht, die kriege ich tatsächlich aus dem Müll am Wegesrand. Irgendein Idiot hat sicherlich irgendwelche Styropor- oder Schaumstoffsachen weggeschmissen. Und die sammle ich dann, also quasi, wenn ich mal Straße laufe, muss halt die Augen aufhalten und dann findest du dann so weggeworfenen Reste. Und die werden dann mit Ducktape zu so einem Cozy zusammengeklebt. Ne? Das musst du da nichts mitschleppen und funktioniert dann, kannst auch im Winter mit Gas kochen. Genau.
Also finde ich einen coolen Ansatz im Prinzip zu gucken, was liegt am Wegesrand so rum. Das,
also Schnüre findest du auch zum Beispiel immer, ne?
Genau, hast du erzählt. Also ich, ja, finde ich echt, also für einen inspirierenden Gedanken.
Aber leider Gottes, was eben auch noch, auch meine Sachen liegen ja für am Wegesrand. Jetzt muss ich mal einen meiner unerwartetsten Gear-Fails erzählen. Das waren meine Trekkingstöcke. Und die sind mir nicht kaputt gegangen, weil, also ich habe die mir auch schon mal verbogen, ne? Aber das ist jetzt gar nicht. Mein schlimmster Gear-Fail hatte ich, als ich die, da war ich auch in den USA unterwegs, da habe ich die Trekkingstöcke natürlich vor dem Zelt liegen. Ja, und ich wache morgens auf, schau raus, ja, und die Schlaufen, die Handschlaufen sind durchgeknabbert. Und ich erst so in Vollpanik, was ist das, bis mir gedämmert ist, also Wildtiere suchen ja Salz. Und da hat sich wirklich ein Wildtier so überwunden, also die Trekkingstöcke lag ja gerade mal nicht mal einen Meter von meinem Zelt weg und hat mir die durchgeschwitzten Trekkingschlaufen durchgeknabbert.
Ja, das kann's geben. Also meine Stöcke hast du nie erwischt. Ich habe schon Mäuse gehabt, die mir Löcher in die Rucksäcke gefressen haben.
Hatte ich auch
haben.
Schon mal, genau, ja.
Das war mal ganz dramatisch mit, da hat ein Hersteller ein neues Modell entwickelt gehabt und die wollten wissen, was wir davon halten. Und haben wir den einzigen Prototyp geschickt, den es gab. Und der hätte dann auf der Messe ausgestellt werden sollen.
Ich nein, Frank, ich ahne, wo das hinaus
und genau, und ich habe den, also hier bei uns auf der Alp auf einer Testtour dabei gehabt, habe in der einen Nacht in einer Ruine übernachtet, was ich gern mache, weil das ein bisschen abenteuerlich ist. Da bivakiert. Ja, und am nächsten Morgen waren lauter Löcher drin.
Hier in Deutschland, also hier in der Deutschland, Schwäbischen
genau,
Alb
oder sich, so. Hat sich genau hier auf der Schwäbischen Alb, haben irgendwelche Mäuse oder sowas, haben Löcher in diesen einzigen Prototypen reingefressen. Und,
wie hast du das dem Hersteller erklärt? Hat er dir jemals nochmal irgendwas geschickt? Oder
ja, ja, das war halt dann so, shit happens.
Shit happens. Und war sehr geflucht oder ging es glimpflich ab?
Ja gut, die waren natürlich schon, aber die haben es dann überklebt, mehr oder weniger so, dass sie das ausstellen konnten, aber war natürlich schon blöd. Und also in den USA habe ich es auch mal erlebt bei einem, der hatte gerade sich ein neues Zelt gekauft für $2,000, war ganz stolz drauf und da hat er war auf dem Pacific Crest Trail und dann hat er einen Tagesausflug gemacht und als er abends zurückkam, war ein riesen Loch im Zeltboden. Also haben sich vermutlich Murmeltiere in dieses Zelt reingefressen, auch weil er abends ein paar Erdnüsse im Zelt gefressen hatte oder gegessen hatte und ein bisschen Salz noch drin war. Und die haben wohl dieses Salz gewittert.
Aber ich sag dir, Frank, das Hauptproblem bei diesen Viechern ist, ich hatte das auch mal mit dem Zelt, auch in den USA. Ich lieg so bei dem Zelt, plötzlich gruschel, 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 hat sich eine Maus in das Zelt reingefressen. So, jetzt dachte ich, okay, ist ja nicht so schlimm, Problem erkannt, Gefahr gebannt. Ja, von wegen, versuch du mal nachts eine verschreckte Maus aus deinem Zelt rauszukriegen. Also die läuft natürlich immer vor dir weg und nicht zum Ausgang raus. Ne? Also ich musste wirklich raus aus dem Zelt, das ganze Zelt, also alles ausleeren und das Zelt ausschütteln, dass die, also du kriegst die sonst nicht raus. Du versuchst die rauszuwischen, aber die läuft natürlich in die andere Richtung. Also das Loch war gar nicht so schwer, aber sie hat mir die ganze Nachtruhe gestört, weil die da halt rumgelaufen ist. Und noch schlimmer ist ja, dann frisst die mir womöglich meine Schokolade weg. Das ist ja das Hauptproblem. Ne? Da kommt dann so ein echter Thru-Hiker durch. Also Schokolade von der Maus angeklappert, ja, shit happens, ne? Also kurz mal absägen, aber die Schokolade wird natürlich trotzdem noch, noch gefuttert, ne?
Ich habe das jemand, den ich auf dem PCT getroffen habe, der war dann auch so verzweifelt wegen der Mäuse, dass er dann sein Essen nicht mehr, also der hat es mehr oder weniger in den Arm genommen und hat nachts mit seinem Essen im Arm geschlafen, trotz Bärenwarnung, aber der hat genau die gleiche Erfahrung gemacht wie ich. Also man sagt ja, man soll das Essen in Bäume hochziehen. Und als ich da am Anfang von meiner Tour mit über 20 Kilo Essen, ich habe dann meine Rebschnur über den Asch geworfen und wollte meinen Sack da hochziehen. Das ging gar nicht, weil die Reibung so hoch war, dass ich den Sack gar nicht hochgekriegt habe. Ich habe es dann halt stehen lassen und gehofft, dass nichts passiert. Es ist auch nichts passiert. Mhm. Oder wenn du ja dann in entsprechenden Höhen bist und die Bäume sehr niedrig sind und die Äste alle nach unten gehen, da hält ja gar kein Asch, wo du dann auch denkst, naja, nette Theorie, aber funktioniert halt in der Praxis nicht.
Also da kann ich dir einen Tipp mitgeben fürs nächste Mal. Der Haupttipp beim Appalachian Trail ist folgender. Da haben die ja auch diese Schutzhütten. Und in den Schutzhütten lagern ja jeden Abend irgendwie 10 Leute und kochen. Das heißt, du hast da eine Wahnsinnsmäuseplage. Mhm. So, und die haben da folgendes Prinzip ausgeklügelt. Die hängen ihren Proviant in der Hütte unter dem Dach auf. Und zwar haben die da eine Schnur. Und an der Schnur haben die so eine Sardinendose befestigt. Eine glatte Sardinendose. Mhm. Das heißt, die Maus kommt von unten nicht ran. Also, weil das hängt ja. Sie könnte von oben rankommen, die könnte die Schnur runterklettern, aber dann ist diese glatte Sardinenbüchse und da kommt sie nicht drüber, um sich auf den Proviant fallen zu lassen. Also das ist der ultimative Lifehack. Aber deswegen habe ich in USA nie in diesen Hütten übernachtet, weil du hast eine Wahnsinnsmäuseplage. Und das Schreckliche ist, das war mir auch gar nicht klar, wie andere Wildtiere reflektieren die Augen von Mäusen. Das heißt, du liegst da in deinem Zelt, also oder in deiner Schutzhütte und hast dann so deine Stirnlampe an und überall diese reflektieren. Das raubt dir den letzten Nerv, ne?
Das habe ich so nie gesehen. Ich hatte es einmal, da habe ich auch bivakiert. War im Manning Park, aber nicht mehr oder weniger der Park am Ende vom Pacific Crest Trail.
Und ich weiß, Ende, ne? Da,
wo alle feiern. Ne? Das war aber auf einer anderen Tour und da habe ich auch bivakiert und da sind die ganze Nacht die Mäuse über meinen Schlafsack gerannt. Und ich habe halt immer nur diese Pfoten auf meinem Schlafsack gehört und konnte deswegen natürlich auch nicht schlafen. Da fand ich ja auch lustig, dass die so über einen drüber rennen.
Aber zum Schluss möchte ich noch deinen ultimativen Test hören. Also du hast mir erzählt im Vorgespräch, du hast, normalerweise testest du ja im Labor oder beziehungsweise in Kombination mit Praxistests.
Genau.
Aber du hast einmal einen unfreiwilligen Sonnenbrillentest gemacht und der hat mich jetzt wirklich wirklich beeindruckt. Der hätte auch von mir stammen können. Erzähl mal, was es damit aussieht. Den fand ich wirklich grandios.
Genau, also da haben sie ein neuer Hersteller, mehr oder weniger, der wollte eine unzerstörbare Sonnenbrille entwickeln. Also Firma Glorify gibt es heute, funktioniert auch. Und die haben uns ganz, ganz früh in die Entwicklungsphase, haben die uns mit reingenommen, haben mir dann eine Brille mitgegeben zum Testen. Und da waren wir auf Island unterwegs und es war auch so was, also ich ging eigentlich davon aus, dass da viel regnet. Es hat dann überhaupt nicht geregnet. Ich hatte fast keine Sonnencreme dabei, um Gewicht zu sparen. War natürlich dann völlig verbrannt.
Und sagt der Mann, der mit 40 Kilo irgendwie genau, auf dem PCT gefallen ist. Ne?
Ja, genau. Das ist so. Ich habe schon auch geguckt, wo man sparen kann.
Also wenn man älter wird, lernt man dann so Gewicht zu optimieren. Ich sehe schon, ja.
Und ich hatte schon auch einen großen Rucksack dabei, weil wir waren zu dritt unterwegs mit einer Freundin. Wir wollten, dass die Freundin ultraleicht unterwegs ist und wir haben halt alles für sie getragen, auch ihr Essen.
Und dich würde ich auch gerne mal mitnehmen, ne? Also falls du mal irgendwie so eine Langstreckenwanderung planst, gerne mal bei mir melden.
Und ab dem zweiten Tag habe ich meine Sonnenbrille nicht mehr gefunden. Und es war wirklich so, der Rucksack war schon so schwer, dass wenn man dann Pause gemacht hat, man hat ihn mehr oder weniger einfach fallen lassen. Und der ist natürlich dann mit voller Wucht immer auf den Boden draufgeknallt, auch mit Stein. Und ich habe tagelang habe ich diese Sonnenbrille nicht mehr gefunden. Und irgendwie so nach knapp einer Woche hatte ich mal den Rucksack dann komplett ausgeräumt. Und dann stellte ich plötzlich fest, dass die Sonnenbrille ganz unten im Bodenfach lag. Sie war noch völlig unversehrt, aber mehr oder weniger jedes Mal, wenn der Rucksack als ich ihn stehenden habe fallen lassen, der auf irgendwelchen Steinen gelandet ist, ist diese Sonnenbrille wirklich mit 30 Kilo Wucht mehr oder weniger am Anfang ist da drauf geknallt worden und die hatte keinen Kratzer und nichts. Und das war dann wirklich dieser ultimative Test, dass die wirklich unzerstörbar ist.
Der unfreiwillige
Arbeit. Ja, genau.
Ich habe diesen Test auch schon öfter gemacht. Leider hat der bei mir nicht funktioniert und zwar nicht mit Sonnenbrillen, sondern mit Schokolade. Und ich sag dir, nichts ist so schlimm, wie wenn du am Ende der Tour, also völlig ausgerührt, feststellst, dass du irgendwie seit 2 Wochen eine zermanschte Tafel Schokolade mit dir rumträgst, die unten, also alles festgebappt da an deinem Zettel. Und vor allem, wenn das auch noch heiß ist, dann schmilzt dir, also dann, das merkst du dann erst abends, ne, wenn alles quasi eingesaut ist mit dieser Schokoladenmasse, ne? Wie du dann, dann kannst du gar nicht mehr wiederverwerten. Also ich bin ja hart im Nehmen, ne? Aber wenn die unten in deinem Zeltboden lag und ausgelaufen ist, mit dem ganzen Tannennadeln und Dreck vermischt, die du denn da hast, das esse selbst ich nicht mehr. Also das fand ich ganz besonders schlimm.
Könntest du neue Schokoladen-Geschmacksrichtungen?
Tannennadel, so, ja.
Tannennadel, genau. Wird dann der neue Trend. Aber wie kriegst du die dann wieder raus?
Naja, du musst, das Einzige, was da noch halbwegs geht, ist, du musst warten, bis es kalt wird. Dann kannst du die, also bis alles wieder trocken ist, dann kannst du die quasi abbröseln.
Rausbrechen.
Genau. Aber wenn das warm ist, also nichts ist so schlimm. Also ich, deswegen mein ultimativer Hack zum Ende. Also ich bin ja unterwegs, esse ich ja bekannterweise 4 Tafeln Schokolade jeden Tag, ne, so auf Tour. Böse Zungen sagen, der einzig wahre Grund, warum ich Langstreckenwanderin geworden bin. Und ich habe mich dann wirklich umgewöhnt. Und macht es so, wenn ich jetzt eher in heißen Gefilden unterwegs bin, damit mir das eben nicht passiert, stelle ich auf Nuss-Nougat-Creme im Plastikbehälter um. Da kann nichts auslaufen. Und diese wasserdicht ist gegen Hitze geschützt. Mhm. Und der leere Behälter ist dann so eine Müllsammelstation. Mhm. Also ich habe fest, du kriegst den Müll von einer Woche, wenn du es ganz klein manchst, kriegst du es in einen von diesen Plastikbehältern rein. Ne? Aber, und weil du sagst, mit dem Mitschleppen, es gibt in den USA noch eine ganz fiese Tradition, also wenn du deine Mitwanderer ärgern willst, dann packst du ihnen Steine in den Rucksack, damit sie es nicht merken und das tragen die dann irgendwie so ein paar Tage mit sich rum, bis sie das dann raffen. Also das ist so der ultimative Langstreckenwanderer-Prank hier, ne? Ganz zum Schluss möchte ich noch, dass du mir deine dümmste Aktion, die hat mich wirklich auch beeindruckt, die hätte wahrscheinlich auch von mir kommen können, wenn wir hier so beim Beichten sind. Das Schlimmste, was du mal auf Tour falsch gemacht hast, hatte nichts mit Gier zu tun.
Nee, also indirekt dann schon wieder. Also ich habe da beim Fotografieren so wirklich diesen Klassiker einen Schritt zu weit zurück und ich hatte da passt so ganz gut, Hochmut kommt vor dem Fall. Ich hatte eine halbe Stunde vorher, hatte ich noch drüber gelästert, wie man an so einem Weg ein Geländer machen kann, dass man wirklich unsagbar dumm sein muss, um bei so einem breiten Weg runterzufallen. Und dann war ich so aufs Fotografieren fokussiert, dass ich das nicht gemerkt habe.
Und es war kein Geländer da?
An der Stelle war kein Geländer da und ich habe dann mehr oder weniger halt plötzlich nur gemerkt, wie ich nach hinten weggucke. Hab dann noch Scheiße geschrien. Meine Frau war vor mir, für die war es echt auch krass, weil die hat sich natürlich dann umgedreht und hat nur gesehen, wie ihr Mann kopfüber in der Tiefe verschwindet.
Oh, Gottes Willen.
Und was mir dann letzten Endes das Leben gerettet hat, war mein 140-Liter-Rucksack, der eben deutlich über meinen Kopf rausging. Und das war mein Airbag. Ohne den Rucksack wäre ich heute nicht mehr hier.
Ich wollte gerade sagen, also als Ultraleichtwanderin lebe ich deutlich gefährlicher. Ne? Also
genau.
Ich habe wahrscheinlich jetzt nicht so schnell den Bandscheibenvorfall wie du mit deinen 40 Kilogramm Gewicht in dem 120 Liter Rucksack. Aber wenn mir was passiert, bin ich eher, muss ich eher dran glauben. Also in diesem Sinne müssen wir feststellen, es hat beides was für sich, ultra heavy oder ultra light. Es kommt darauf an, wie man es betrachtet. Ne?
Genau. Also und ich liebe es schon auch, mit wenig Gepäck unterwegs zu sein. So ist es ja nicht. Also da bin ich schon ganz bei dir.
Das war jetzt noch die Ehrenrettung. Frank, ich danke dir ganz herzlich. Ich hoffe, ihr habt alle ein bisschen was mitgenommen über Gearfails, was man machen kann, ein paar Lifehacks. Es war mir eine Freude mit dir.
Ja, mir auch. Danke.
Bis zum nächsten Mal. Happy Trails.